Einen wunderschönen guten Morgen an diesem herrlichen Maisonntag. Wir sind im Präsenzgottesdienst in Rosenheim von der Christengemeinde Neues Leben Inntal. Pastor Peter und die Gemeinde ist hier. Conny hat schon zum Opfer gesprochen und wir kommen jetzt zur Predigt, die wir aufnehmen und ins Internet stellen. Danke, Herr. Danke, Herr, dass wir dein Wort freimütig predigen dürfen, dass es uns erlaubt ist, dass wir in einem Land leben, wo wir deinen Namen groß machen dürfen und wo wir auch dich erwähnen dürfen in unserem Alltag, dass viele Menschen angerührt werden und den Weg finden auch zu dir. Das ist letztlich auch der Sinn des Evangeliums. Und da sind wir gleich schon mittendrin, wenn wir nämlich die beiden Schlussverse vom Johannes-Evangelium lesen. Da heißt es: Gott tat in der Gegenwart seiner Jünger noch viele andere Wunder, durch die er seine Macht bewies, die aber nicht in diesem Buch aufgeschrieben sind. Was hier beschrieben ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Hier geht es nicht um Menschen, sondern wir sollen in seinem Namen alles beten. Wir sollen nicht persönlich beten ohne Jesus. Wir sollen immer seinen Namen mit einbeziehen. Und das finde ich so super gut, dass eigentlich mit diesem Kapitel das Johannesevangelium zu Ende ist. Da ist Schluss. Das, was jetzt kommt, ist angehängt worden. Darüber kann man jetzt lange philosophieren. Da haben alle Leute schon Schnackenberger oder wie sie heißen, Zahnschneider, Einheitsübersetzung und so weiter. Die haben sich da Riesengedanken gemacht. Das ist nicht unser Thema. Wir wollen im Glauben diese Sache betrachten und wir werden uns jetzt mit den ersten Versen aus Johannes 21 beschäftigen. Es ist so, wir haben Karfreitag, das ist unumstößlich, da ist die Geschichte für uns eigentlich, die wir lesen, ist keine Geschichte, sondern es sind Tatsachen, da lesen wir das Evangelium, wissen ganz genau, das ist so, am Pfingstsonntag ist es genauso, Ostersonntag ist es genauso, Weihnachten ist es die Weihnachtsgeschichte. Aber es ist auch eine wichtige Geschichte, die meines Erachtens hier, alle Ehren, Herr Schnackenberger, Herr Schneider, Herr Zahn, die Johannes hier angehängt hat. Und ich bin der Meinung, es ist der Stil von Johannes, der dort geschrieben ist. Und Johannes hat das angehängt. Und es war wichtig für ihn, dass gerade diese Geschichte, die da ist, uns heute zur Kenntnis kommt. Die passt übrigens wunderbar in all das, was wir vorher besprochen haben. Wir haben genau wie Karfreitag, Ostern, Pfingsten, Weihnachten, die Reihenfolge ist vielleicht anders zu sehen, aber haben wir auch diese Geschichte, gerade wo Jesus, der auferstandene Jesus, begegnet den Jüngern am See Tiberias, so heißt die Überschrift dieses Kapitels, wo die auch wichtiger Bestandteil ist. Und man kann auch über dieses Thema aus verschiedenen Blickwinkeln schauen. Schau mal, das Jesus am Kreuz. Überleg mal, da haben die Pharisäer gestanden, die haben gesagt, das ist einer, der nicht nach unserer Mütze ist, der predigt was anderes, was uns nicht gefällt, der muss weg. Die Römer haben gesagt, es ist ein Aufrührer, der macht nur Streit, der muss weg. Soldaten, die da waren, die mussten das natürlich umsetzen und haben letztlich im letzten Moment erkannt, boah, Licht, das ist doch Gottes Sohn gewesen. Also da ist auch schon eine Veränderung. Und dann waren letztlich seine Jünger dabei und die Familie. Also jeder hat eigentlich das Kreuz aus einer anderen Richtung gesehen. Die einen aus Befriedigung, aus Schadenfreude oder wie auch immer und die anderen wirklich aus Schmerz. Und so ist es auch mit dieser Geschichte hier, wo der auferstandene Jesus eben seinen Jüngern erscheint. Ich lese die Geschichte eigentlich, ich lese das Wort abschnittsweise und deshalb fange ich mit Kapitel 21, 1a an. Und da heißt es ganz einfach, danach offenbarte sich Jesus den Jüngern ein weiteres Mal am See Tiberias. Jesus offenbart sich. Das macht deutlich, dass es wohl in der Hand von Jesus lag, dass er sich offenbaren wollte und er wollte sich als Auferstandener zeigen, damit letztlich auch bestätigt wird, dass er wirklich unterwegs ist und nicht irgendwie, wie alle anderen auch schon wieder behaupten, dass die Leiche gestohlen worden ist und wie auch immer. Nein, er offenbart sich und natürlich zuerst den Jüngern und das wird wiederholt betont, dass dies alles vor seinen Jüngern geschah. Die Jünger waren ja die Auferstehungszeugen. Und obwohl sie anfangs gezweifelt haben und die Frauen ihnen das gebracht haben, dass das Grab leer ist, am Ende haben sie es doch wohl mitgekriegt und Apostelgeschichte 10, 41 macht sie auch zu Auferstehungszeugen. Und das Wunder wird letztlich für sie ja auch zur Berufung. Das ist ja ihr Antrieb. Damit fangen sie ja an, überhaupt erst zu begreifen, hallo, der ist ja weiter noch da. Er ist ja nun nicht mehr präsent, aber er ist ja weiter noch da. Und wenn wir jetzt den Vers 21b lesen, der hat nur 1, 2, 3, 4, 5 Worte, er offenbarte sich aber so, Doppelpunkt. Das ist ganz einfach. Er offenbarte sich so. Und das schreibt Johannes, dass es sich auf folgende Weise oder folgendermaßen offenbart, dass er einfach da ist. Und diese Offenbarung, die beschreiben wir jetzt in den nächsten Versen. Und es waren jetzt wird eine Namensaufstellung gebracht, die ich nicht weiter untersuchen würde, weil das, wir wissen, die Jünger und wer jetzt dabei ist, ist vielleicht für einen Forscher wichtig, aber heute für diese Botschaft eben nicht so im Vordergrund. Sie ist wichtig, aber nicht im Vordergrund. Es waren zusammen Simon Petrus. Aha, der ist mal wieder der Erste, gell? Der ist dabei. Und der Thomas war dabei. Aha, und Thomas, das ist bemerkenswert. Und Didymos, das war der Zwilling. Nein, Thomas, der Didymos, der Zwilling genannt wird. Und Nathanael von Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern. Simon Petrus sagt zu ihnen, ich gehe fischen. Sie sagen zu ihm, auch wir kommen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, aber in jener Nacht fingen sie nichts. Also, Simon Petrus hat sich wieder eingekriegt, sage ich mal, denn er hatte ja mal ein schlechtes Gewissen, weil er irgendwo Jesus verleugnet hat. Er hat ihn nicht verraten, das hat der andere gemacht, der Judas. Aber er hat ihn schon nicht mehr so, hat nicht mehr, jedenfalls öffentlich nicht zu ihm gestanden. Und das hat ihm natürlich schwer zu schaffen gemacht. Sehen wir auch am Ende. Kommen wir heute übrigens nicht dazu. Aber sie waren jetzt alle wieder zusammen und Petrus steht an der Spitze. Er scheint also immer noch der führende Jünger zu sein. Für mich ist das ein Zeichen, dass Gott Versagen auch verzeihen kann. Das kommt nämlich daraus. Ich sehe aus der Geschichte immer für uns heute einen Anhaltspunkt, wo wir auch uns orientieren können. Dies Versagen wird ihm nicht angerechnet und er hat sicherlich Vergebung auch an den Tag gelegt, indem er mit Jesus gesprochen hat, bin ich ganz sicher. Und Gott hat ihm Vergebung gewährt. Sie sind am See Tiberias, heißt es. Und wenn man noch genauer hinschaut und untersucht, dann sind sie in Kapernaum. Das war ja damals auch schon die Lieblingsgegend, in der Jesus auch häufig gewirkt hat. Und jetzt springt das Wort in die Gegenwartsform. Petrus sagt, Gegenwart, ich gehe fischen. Hier habe ich schon auch selbst in Predigten in den vorigen Jahrzehnten, kann ich fast sagen, bin schon 22 Jahre dabei, gell? Boah, die Zeit läuft. Kann man natürlich sagen, er schmeißt alles hin und er geht weg und sagt, lass mich doch in Ruhe, ich fange völlig neu an und für mich ist das alles jetzt vergessen. Und genau das, glaube ich, muss man untersuchen, ob das wirklich der Fall ist. Der Anfang ist also nicht ganz alltäglich, indem er jetzt sagt, ich gehe fischen. Aber man kann das Wort auch so verstehen, dass Petrus den Glauben und die Hoffnung nicht verlassen hat und den Herrn nicht verraten hat, neuerlich verraten hat, sondern dass er sich an seinen alten Beruf erinnert und sagt, was mache ich denn jetzt? Der Herr ist nicht mehr da, er ist weg. Also ich bin Fischer, also gehe ich doch wieder fischen. Und das ist das, wo man auch überlegt, was das Wort sagt und wo es nachher ja hineinkommt. Da kann man sich schon vorstellen, dass Jesus auch eine Absicht hat, wie wenn er später Petrus fragt, Petrus, liebst du mich? Was er natürlich nicht bestätigen kann in dieser Ordnung, dass Jesus die Liebe, die eben ihm zugewendet wird, sondern er kann nur diese Phileo-Liebe, ich hab dich lieb, die kann er bestätigen, das kommt durch unsere Übersetzung raus. Aber gehen wir mal erst ins 1. Thessalonicher 4,11, da heißt es, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Also sie gehen jetzt wieder ihrer Arbeit nach und tun was. Hier will ich natürlich die nicht angreifen, die jetzt ohne unverschuldet in Arbeitslosigkeit gelangen sind. Das darf man natürlich sehen durch Behinderung, Krankheit oder andere Umstände oder durch Aufgabe der Arbeitgeber in der Region. Da sind ja auch viele Leute arbeitslos geworden, die nun einfach jetzt gerne arbeiten würden, aber keine Arbeit haben. Aber der nüchterne Petrus, der sagt hier wieder, ich gehe fischen. Und das ist für uns ja auch ein Vorbild wieder, was Petrus dort macht. Er sagt, ich setze mich jetzt nicht hin und falle in die Lethargie und mir ist jetzt alles egal und ich werde jetzt depressiv und Jesus ist nicht mehr da, der uns jetzt wirklich 3 Jahre lang begleitet hat und wir haben alles Mögliche gesehen. Nein, er sagt, ich mache wieder das, was ich am besten kann. Ich kann fischen. Und jetzt geschieht was. Er geht fischen, aber sie fangen nichts. Das Netz ist leer. Und da muss man sich mal überlegen, sie fischen ja auch heute noch, wenn man an den See Genezareth geht und die Fischer sieht, die fischen heute immer noch nachts. Es ist nachts, wenn sie fischen, manchmal mit Licht. Und das ist auch eine Situation, die wir heute noch kennen. Aber wenn wir jetzt schon mal die Übersetzung oder wenn wir jetzt mal die Bibelstelle aus Johannes 15, Vers 5 sehen, da heißt es auch schon, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das kommt jetzt hier ganz klar zum Ausdruck, dass sie plötzlich wieder fischen gehen, aber eigentlich gar nicht fragen, Jesus, was willst du? Er ist zwar da, aber in diesem Moment, glaube ich, haben sie allein aus der Überlegung, wir brauchen was zu essen, haben sie gesagt, wir müssen wieder fischen gehen, damit wir was zu essen haben. Hätten sie Jesus vielleicht fragen sollen? Und da kommen wir genau an den Punkt, den du vorhin im Wort zum Opfer hattest, Conny. Das ist auch genau das, wo man eben auch dranbleiben muss und sehen muss mit der Ruth, die Gersten-Ehren aufsammelt. Das ist auch eine Parallele. Sie hat das im Glauben getan und du hast die Kriterien ihrer Standhaftigkeit ja auch aufgezählt. Jetzt lesen wir mal den Vers 4 von 21 weiter. Als es aber schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Die Jünger wussten freilich nicht, dass es Jesus war. Auch eine Situation. Sie haben Jesus gesehen, aber haben ihn nicht erkannt. Und was hat sich da eigentlich wirklich ereignet? Jesus stand am Ufer und sie wussten es nicht. Und haben die Jünger eigentlich nichts dazugelernt? Konnten sie ihn nicht erkennen? Konnten sie nicht sehen, dass das Jesus war? Ich glaube, das ist auch etwas, wo wir uns einmal fragen müssen, wie werden wir wohl in unserem auferstandenen Körper einmal aussehen? Vielleicht wird es auch anders sein. Das ist auch etwas, wo wir auch schon unseren Fokus darauf richten sollten. Aber hier heißt es jetzt, Jesus stand am Ufer. Und hier kommt auch dieses am Ufer stehen zu einer symbolischen Bedeutung. Es ist in unserem Leben auch wichtig, wenn wir fruchtlose Nächte oder fruchtlose Tage oder Arbeit hinter uns haben. Jesus steht am Ufer. Wenn die Wellen unseres Alltags bewegt sind und wir rauf und runter schaukeln und nicht wissen, wo es lang geht, da ist Jesus, wenn nicht sogar im Boot, aber mit Sicherheit am Ufer. Und wenn wir dort ankommen, dann können wir eigentlich nur sagen, warum haben wir nicht schon längst zu Jesus geschrien und ihn ins Boot geholt? Sondern Jesus muss erst kommen, muss unsere Not sehen und muss sagen, Kinder, hier bin ich doch. Dies Kinder, was er dann sagt, das ist natürlich ganz interessant, aber ich lese erstmal die Verse 5 und 6 noch vor, damit ihr wisst, wo es hingeht. Da sagte Jesus zu ihnen, Kinder, ihr habt wohl keinen Fisch? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sagte zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr hochziehen wegen der Menge der Fische. Bemerkenswert. Okay. Einmal wirft er das alles über den Haufen. Aber fangen wir mal mit Kinder an. Kinder ist zuerst etwas, wo ein Höhergestellter zu niederen Personen spricht. Und die Kinder dann aufschauen und sagen, oh, da spricht einer. Wir sind dann mal still und hören zu, was der wohl zu sagen hat. Und die Frage, wenn man genau nach der griechischen Grammatik vorgeht, die Frage, wie er diese Formulierung hat, ihr habt wohl keinen Fisch, auf diese Frage könnte niemals ein Nein kommen. Ihr habt wohl keinen Fisch, da ist die richtige Antwort ja. Aber sie sagen nein, sie haben keinen Fisch. Eigentlich müsste man sagen, ihr habt wohl keinen Fisch gefangen. Ja, wir haben keinen Fisch. Kann man drüber legen. Ne? Aber da wollen wir jetzt nicht eine Haarspalterei betreiben. Sie antworten also auf diese zu verneinende Frage, dass kein Fisch da ist, weil sie suggestiv gestellt ist und sie haben gar keine Möglichkeit, jetzt da irgendwas zu beschönigen und sagen, ja, da sind noch ein paar kleine Aale unten, vielleicht im Fisch drin oder irgendwo. Manchmal ist es ja so, die wollen sich in den Vordergrund spielen und sagen, ja, wir sind Fischer und jetzt sollen wir sagen, dass wir nichts gefangen haben. Das ist ja auch eine Blamage für sie. Ne? Die Jünger haben natürlich hier erstmal diesen Mann jetzt gesehen für sie, der vielleicht aus der Geschichte früher schon war, wo sie mit Jesus unterwegs waren, dass ja auch höhergestellte Personen dort ankamen. Aber dann ist es ja auf der anderen Seite noch mehr verwunderlich, dass sie diesem Menschen, der jetzt ihnen Anweisungen eigentlich gibt, gehorchen. Die hätten ja sagen können, erstmal, was bildest du dir überhaupt ein? Wer bist du überhaupt? Und hör mal, wir sind Fischer, wir können fischen. Im See Genezareth wird nachts gefischt und nicht am Tag. Also ich könnte verschiedene Gründe aufführen, wo sie ihm sagen können, und sag mal schön ruhig, nicht? Wir sind hier die das kennen. Aber das machen sie nicht. Sie sind also gehorsam dem Fremden gegenüber. Und hier hat auch diese Situation wieder etwas aus dem Evangelium heraus, eine symbolische Bedeutung. Denn hier kommt wieder das, ohne mich könnt ihr nichts tun. Jesus oder dieser Fremde für sie, der gibt ihnen eine Anweisung. Sie wissen dass es Jesus ist. Aber hier ist ganz klar, ohne Jesus bleiben die Jünger unversorgt. Und das geht später auch mal für die Menschenfischerei. Sie sollen ja ausgebildet werden. Das Ganze geht ja dahin, dass sie das Evangelium weitertragen sollen. Die Apostelgeschichte ist ja nichts anderes als das Ergebnis dieser ganzen Arbeit, die Jesus in sie hineingelegt hat. Und dann sagt er zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr finden. Das ist auch etwas, worüber man ganz nachdenken kann. Und dieser wunderbare Fischzug, das ist ja eine herrliche Geschichte, die jetzt aber einen enormen Hintergrund hat. Die finden wir auch schon in Lukas 5, Vers 4 folgende. Jesus kann mit Gewissheit sagen, dann werdet ihr finden. Und überleg mal, was das heute für uns heißt. Wenn wir Jesus ins Boot holen oder wenn wir erkennen, dass er am Strand ist oder wenn wir vielleicht manchmal nur ahnen, dass das, was wir hören vom Heiligen Geist, uns von Jesus aufgetragen ist, dann können wir sagen, wir werden Erfolg haben. Wir werden es finden. Wir werden den Fischzug haben. Wir werden in unserem Leben auch Erfolg haben und Dinge bekommen, jetzt mal losgelöst von Fischen, die wir dringend brauchen, um die wir gebeten haben und die Jesus uns geben kann, um auf unserem Weg weiterzukommen. Überleg mal, die sind Fischer und die kriegen Fische. Und sie kriegen so viel Fische, sie hieven das Netz ins Boot normalerweise. Und das konnten sie schon nicht mehr. Sie mussten mit dem Boot ans Land rudern und das Fischernetz war so schwer, das wäre zerrissen, konnten sie auch gar nicht heben mit den vielen Leuten sogar, um es in das Boot zu kriegen und da wäre es mit Sicherheit zerrissen und da haben sie es an Land gezogen und haben es da am Land dann auch noch geöffnet und haben gezählt. Darüber kann man auch lange nachdenken, aber da will ich nicht hin. Er sagt, sie sollen auf der rechten Seite des Bootes fischen und da kommt für uns das Bild von Gott uns vor Augen. Richtig, Recht, Gerechtigkeit. Das sind alles Dinge, die Gott verkörpert. Gott ist da im Spiel und die Rechte, das ist sein Bild, seine Macht, die da zum Zuge kommt. Und die rechte Seite, das ist die Seite der Gnade und die Seite des Segens. Und wenn wir rechts unterwegs sind, das heißt richtig unterwegs sind, dann können wir dieses Fischernetz auch für uns übertragend ins Boot holen oder an Land ziehen, wie ihr wollt. Aber wir können auch seine Gnade anzapfen dadurch, dass wir richtig handeln. Und wenn Jesus zu uns sagt, mach das, das ist richtig, und wir sagen, ich will nicht, dann müssen wir uns nicht wundern, warum unser Weg nicht funktioniert. Wenn wir aber auf Jesus hören und er uns das sagt, dann ist das Netz voll. Dann haben wir Fische ohne Ende. Ich wiederhole es nochmal, sie warfen es aus, heißt es dann auch noch drin. Und der Unbekannte muss eine enorme autoritäre Ausstrahlung gehabt haben, dass 7 erfahrene Menschen, darunter Berufsfischer wie Zebedeus-Söhne, sie wurden ja genannt, habe ich euch gesagt, und Petrus, ihm gehorchen. Und das Wort von Jesus ist so wichtig. Was hat der Hauptmann, wir hatten den Hauptmann letztens, was hat der Hauptmann gesagt? Sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Das Wort von Jesus, wenn Jesus sagt, fahrt hinaus, dann habt ihr Fische. Wenn Jesus zu uns sagt, mach das und du hast Erfolg, dann können wir davon ausgehen. Und du hast vorhin etwas gesagt im Leben von der Ruth, die hat ja auch lange Zeit gebraucht, sie hat Geduld bewiesen, aber sie war gehorsam dem, was ihr aufgetragen wurde und was sie letztlich durch die Schwiegermutter, hat sie ja da auch, die hat sie als Vorbild gehabt und hat erkannt, was Jesus wirklich oder was Gott, damals war ja noch Altes Testament, was Gott wirklich tun kann. Interessanterweise kommen wir ganz plötzlich eine Parallele in den Sinn. Man liest darüber hinweg diese enorme Geschichte des Auszugs aus Ägypten, die ist so bravourös und wenn man sie liest. Aber habt ihr mal überlegt, dass Mischvolk mitgezogen ist, dass viele Ägypter entdeckt haben, mit dem Volk will ich zusammen auch hier Ägypten verlassen. Das ist auch etwas, wo die Menschen gesehen haben, dass dieses Volk von Gott gesegnet ist, überlegen wird und seiner Gnade lebt. Was sie dann nachher gemacht haben, ist ja ganz was anderes. Aber die Ägypter haben das erkannt und sind mitgezogen. Und so sind auch im Heiligen Land immer wieder Menschen, die heute durch die Gnade Gottes angezogen sind und dort leben. Und die ganzen Araber, die dort leben, die sagen, wir wollen gar nicht weg. Wir fühlen uns wohl da. Wir sind gesegnet durch diese Menschen, die dort dieses Land führen. Die sind ja auch sogar in den Regierungen mit drin. Und da muss man auch aufpassen, dass diese Palästinenser oder wie diese ganzen Gruppen heißen, die jetzt einfach nur Streit machen wollen, da sind ja eben ganz andere Menschen am Werk. Das sind nicht die Menschen, die mit Israel zusammenleben wollen. Das kam mir nur eben in den Sinn. Nochmal der Satz, wer Gottes oder Jesu Wort folgt, geht nicht fehl. Kann ich da mal ein Amen hören?
Amen.
Der geht nicht fehl. Und das sehen wir auch an der Menge der Fische, die dann kommen in unserem Leben. Ich würde jetzt ganz gerne die Conny bitten, dass sie ganz einfach nur das Ende dieser Geschichte uns vorliest und dass wir dann ab bis Vers 14 geht es, also von Vers 7 bis 14, dass wir als Abrundung das Ende haben. Mir kam es hauptsächlich darauf an, dass hier in diesem Fall Jesus als Versorger auftaucht. Und lass uns das mal überlegen, wo es wirklich Not am Mann ist, wo die Jünger auf dem Wasser sind, keine Fische im Netz haben, hungrig an Land kommen und Jesus empfängt sie mit einem Kohlenfeuer und sagt, bringt mir mal die Fische nachher, als sie dann kommen. Da ist unser Beispiel doch da, wo wir auch dieses Wort anzapfen können, umsetzen können in unser Leben, wo wir dann wirklich sagen, das ist doch unser Beispiel, was hier aus diesen Versen in Johannes 21 heute für uns wichtig ist. Und jetzt liest die Conny uns den Rest.
Das sagte jener Jünger, den Jesus besonders liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus ihn sagen hörte, es ist der Herr, warf er sich das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es fest und sprang ins Wasser, um schneller am Ufer zu sein. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie hatten es nicht weit bis zum Ufer, nur etwa 100 Meter. Als sie aus dem Boot stiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer auf dem Fische brieten. Auch Brot lag dabei. Bringt ein paar von den Fischen, die ihr eben gefangen habt, fordert Jesus sie auf. Da stieg Simon Petrus ins Boot und zog das Netz an Land. Es war voll von großen Fischen, im Ganzen 153. Und trotz dieser Menge riss das Netz nicht. Kommt her und esst, sagte Jesus. Die Jünger hätten ihn am liebsten gefragt, wer bist du? Aber keiner von ihnen wagte es. Sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat ans Feuer, nahm das Brot und gab es ihnen und ebenso den Fisch. Das war nun schon das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, nachdem er von den Toten auferstanden war.
Danke, Fanny. Er gab ihnen Brot und Fisch. Das erinnert einen doch klar an die Speisung der 4.000 und auch 5.000, die ja beide stattgefunden haben. Und es erinnert einen auch, wenn das Brot gegeben wird, dann sagen wir mal, nicht? Das ist doch ganz klar. Und ich möchte den einen Satz nochmal hervorheben, dass viele Dinge, die uns auch beschäftigen, egal in welchen tosenden Wellen wir sind, es kommt immer nur auf einen an, auf Jesus Christus. Amen.
Amen.
Wir setzen unseren Gottesdienst noch fort, aber wir verabschieden uns jetzt von unseren Zuhörern im Internet und über Trema. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag, eine wunderschöne Woche und ich freue mich auf nächsten Sonntag, wenn wir wieder dabei sind. Amen.